Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gesprächspartner ist männlich. Name?
Martin Matz.
Alter?
Oh, bin noch 67.
Okay. Geburtsort?
Hannover.
Beruf?
Oh, ich habe viele Berufe. Ich habe Maschinenbau studiert, war 5 Jahre in der Industrie, habe dann Rechtswissenschaften studiert, war dann Auditor, das ist auch Organisationsentwickler für Managementsysteme. Ja, und dann hatte ich die eine oder andere Geschäftsidee. Insgesamt habe ich mal nachgerechnet, waren es 5. Die dritte oder vierte war dann ein großer Erfolg. Ja, und dann bin ich halt CEO eines mittelständischen Beratungsunternehmens geworden. Wir waren auch in dem Bereich Compliance-Marktführer.
Oh, das hört sich auf alle Fälle schon nach gutem Durchhaltevermögen an.
Das liegt an meiner familiären Herkunft. Wir sind 9 Kinder gewesen und wir mussten uns letztendlich auch zu Hause behaupten, in einem sehr strengen geführten Privathaushalt. Und da gehörte einfach das Durchhaltevermögen dazu. Und das ist sicherlich auch eine Sache, sage ich einfach mal so, ein Talent von mir.
Hast du Hobbys? Also ich meine, ich glaube, der Beruf war sehr einnehmend, aber dachte ich mir. Ja.
Also ich spiele leidenschaftlich Karten. Doppelkopf oder Skat, egal was, zu jeder Tageszeit. Da lasse ich sogar den Beruf auch sausen für Kartenspielen habe ich immer Zeit. Ja, als ich noch richtig kräftig war und gut springen konnte, war ich eigentlich begeisterter Fußballer, aber dann habe ich, nachdem ich viele Jahre auf der Ersatzbank gesessen habe, hat ziemlich lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich dazu kein Talent habe, obwohl ich Fußball liebe, aber ich bin dann zum Volleyball gegangen und da war ich dann auch ein ganz passabler Spieler.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Mein Lebensmotto ist, ich will spüren, dass ich lebe, jeden Tag.
Okay, das ist spannend, habe ich zum ersten Mal gehört, aber ist sehr gut, ja.
Auf meinem Grabstein darf stehen, er hat gelebt.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Was sagen die? Ich glaube, ich bin sehr direkt. Das ist, glaube ich, eine meiner Stärken und Schwächen zugleich. Ich bin lebensfroh. Ich habe gerade gestern eine wunderbare Nachricht bekommen, dass ich ein guter Mensch sei. Ja, ich glaube schon, dass ich ein guter Mensch in Anführungsstrichen bin. Das liegt, und ich mag das auch begründen, was ich mit gut meine. Ich habe irgendwann mal in meinem Leben beschlossen, nicht mehr zu lügen. Und zwar auch nicht im Kleinen zu lügen. Vielleicht das ein oder andere Mal ist es nicht ganz anders machbar, aber ich habe mir bestimmt viele, viele Jahre her mir gesagt, ich werde immer aufrichtig sein, ich werde nichts Unwahres sagen. Und ich habe gespürt, wie gut mir das tut. Manchmal spricht man ja von einem Karma, aber ich glaube, dass wenn man wirklich was Gutes tut und immer die Wahrheit sein, damit meine ich nicht ehrlich, ich meine aufrichtig sein ist eine Kraftquelle.
Ich glaube, dann braucht man aber auch Kraft, weil wenn man immer ehrlich ist und immer die Wahrheit sagt, dann ja, stößt man natürlich hier und da auf Konfrontation. Ja? Also man kriegt dann auch Gegenwind. Ne?
Ja, das heißt ja nicht, dass man alles sagen muss.
Ah, okay.
Man kann auch an der richtigen Stelle auch mal schweigen. Aber die Aufrichtigkeit gibt einem Kraft. Und es ist eben halt ja manchmal auch gut zu schweigen. Es ist ja, man kann ja auch, sagen wir mal, Wahrheiten sagen, die nicht so gut sind, solange sie aufrichtig sind und solange sie, sagen wir mal, eine Akzeptanz mitbringen oder man sagt ja teilweise wertschätzend dazu. Ich mag das Wertschätzen in diesem Zusammenhang nicht so gerne, aber man kann das ja immer mit einer gewissen guten Absicht tun. Und das hat auch meine letzten beruflichen Jahre geprägt. Ich bin schon fast naiv gutgläubig. Also ich mag das an einem Beispiel erzählen. Ich nehme oder heute gibt es das ja nicht mehr, so wie früher, nehme liebend gerne Anhalter mit. Und mich hat mal ein Anhalter beklaut. Wir waren an der Tankstelle und wir sind beide zur Toilette gegangen. Und als ich wiederkam, war mein Handy weg und der Anhalter auch. Und dann hat mein ganzes Umfeld gesagt, ja, siehst du, du darfst halt keine Anhalter mitnehmen. Nein, habe ich mir gedacht. Nein, so jemand wird mir meinen ideellen Glauben an das Gute im Menschen nicht nehmen. Und natürlich werde ich auch hier und da mal enttäuscht, aber wundersamerweise gar nicht so oft, wie man denken meint. Ich glaube, eine gewisse naive, idealistische Sichtweise auf den Menschen tut mir gut und tut dem anderen auch gut.
Also ich weiß nicht, wie jeder, der sich vielleicht so ein bisschen umschaut in seiner persönlichen Erfahrung, deswegen kann ich das nachvollziehen. Meine Erfahrungen sind mit Menschen sind mehrheitlich positiv. Also ich kenne Menschen helfen, Menschen unterstützen und ja, natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, aber dann gucke ich manchmal hin, warum macht das jemand vielleicht und dann wird man auch schon wieder gnädig mit der Entscheidung.
Martin Manz ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist mit 8 Geschwistern aufgewachsen. Das ist jetzt auch Thema im Gespräch mit Martin Manz.
Erzähl mir was über Hannover.
Oh, Hannover. Ich bin im Herzen von Hannover aufgewachsen, die ersten 11, 12 Jahre. Ich glaube, als wir 11 waren, sind wir umgezogen nach Langenhagen, dann also ein Vorort von Hannover. Ich habe mein altes Elternhaus, wo wir aufgewachsen sind, mal besucht. Ich konnte es kaum fassen, in einer 68 Quadratmeter großen Wohnung mit 9 Kindern. Wir haben in einem Zimmer, das war 20, 22 Quadratmeter gewesen sein, mit 6 Jungs geschlafen. Also wir hatten ein Dreier Stockbett und ein 2 Doppelbetten und ich habe einen Zwillingsbruder, wir haben auf einer Couch geschlafen und gegenseitig nachts angepinkelt. Das war so ein Club-Couch. Also unfassbar klein. Natürlich ist man, wenn man ein Kind ist, sieht man, gibt es sowieso andere Dimensionen. So, da sind wir groß geworden und dann haben meine Eltern ein Haus gebaut und in Langenhagen, wie gesagt, in einem Vorort von Hannover und dann fing es allerdings schon an, dass die ersten Kinder das Haus verlassen haben.
Aber 9 Kinder ist schon ordentlich. Du warst mittendrin, oder?
Nein, ich bin der 8. von 9. Ja. Ich habe noch einen Zwillingsbruder und man behauptet, dass er eher geboren sei als ich.
Okay, das heißt, er ist der Zwillingsbruder, wäre dann der 7. oder was?
Ja, genau, 10 Minuten älter. Wir streiten manchmal darum.
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt, aber okay.
Das bringt überhaupt nichts. Es war früher wichtig, weil meine Eltern immer gesagt haben, der Ältere muss auf den Jüngeren aufpassen. Und da mein Zwillingsbruder 10 Minuten älter war als ich, hat er auf mich aufgepasst, was natürlich im Kindesalter schon eine gewisse Dramatik hat. Und das ist ein Thema heute.
Du hast es ja schon auch so ein bisschen angedeutet, dass es auch herausfordernd ist. Ich bin gerade, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, 9 Geschwister oder 8 Geschwister dann, wie das läuft. Also zum einen könnte ich mir vorstellen, man hat vielleicht immer jemanden, mit dem man irgendwas machen kann, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Konflikt.
Ja, ist alles dabei. Also ja, ich will aber sagen, der Alltag war schwierig. Aber so Feste wie Ostern oder wie Weihnachten oder große Geburtstage, das waren riesige Feste mit großen Esstöpfen, mit einem großen Tisch, wo alle drumherum gesessen haben. Ich habe es geliebt, insbesondere Weihnachten habe ich geliebt oder haben wir alle geliebt, wo wir alle viel gesungen haben. Meine älteren Geschwister, ich leider nicht, haben alle auch ein Instrument gespielt. Also ich habe die großen Feste, die habe ich geliebt, aber den Familienalltag, der war schon nicht so einfach.
Wie ist es heute? Gibt es da noch, ja, Zwillingsbruder habe ich ja schon gehört, also das heißt, gibt es da noch Kontakt? Oder?
Ja, aber die Familie ist, kann man sagen, ich hatte eine Schwester, die ist verstorben und die Schwester war so der Kristallisationspunkt, war auch viele, viele Jahre mein Vorbild. Und meine Eltern sind sehr früh gestorben, meine Eltern sind mit jeweils 55 Jahren gestorben, da war ich. Als mein Vater gestorben ist, war ich 17 und als meine Mutter gestorben ist, war ich 20. Also wir haben relativ früh auf eigenen Beinen stehen dürfen. Und ja, ich darf sagen, dass, und das sage ich mit aller Deutlichkeit, dass meine Familie und meine Geschwister mich durch meinen beruflichen Weg getragen haben. Wo andere viele, viele Berater gebraucht haben, hatte ich bei den 8 Geschwistern und Freunden auch den dazugehörigen Ehepartnern oder Lebenspartnern oft ein sehr gutes Verhältnis und ich wusste immer relativ gut, in welcher schwierigen Lebenssituation ich wen befragen durfte.
Jetzt, wenn ich das gerade höre, wenn als deine Eltern gestorben sind, warst du da schon im Berufsleben?
Nein, als ich.
Das war noch so zwischendrin, ne?
10. Klasse. Mhm. Oder 11. Klasse. Als meine Mutter gestorben ist, da war ich am Anfang meines Maschinenbaustudiums, war ich 23.
Okay, das ist tatsächlich dann sehr früh, ja.
Ja, ist es sehr früh. Ja, sehr früh.
Ist eine Frage, die stelle ich jedem meiner Gäste. Warst du ein guter Schüler?
Nein, ich bin einmal von der Schule geflogen.
Okay.
von der Schule weggelaufen und hatte ein großes Glück, dass eine meiner Schwestern war Lehrerin an der Schule, zu der ich gegangen bin. Und ich bin sehr viel von zu Hause weg, hatte überhaupt kein Geld. Und eines Tages rief mich meine Schwester an und meinte, wenn du morgen nicht zur Schule gehst und wenn du weiter die Schule schwänzt, fliehst du von der Schule. Das wäre dann das Ende gewesen meines schulischen Werdegangs. Das lag aber daran, ich bin vom Gymnasium geflogen, war von der Hauptschule. Dann war ich da unterfordert, dann war ich auf der Realschule. Ich habe in der Schulzeit gelernt und gemerkt, dass ich nur das kann, was mir Freude macht. Ich habe zutiefst abgelehnt Dinge, die mir keine Freude machen. Übrigens unabhängig vom Fach. Ich kann nicht sagen, dass ich einfach überhaupt nicht geliebt hätte. Ich war gleich schlecht. Aber es hing sehr, sehr stark von der Lehrkraft ab. Oder auch später im Studium vom Professor. Wenn die Lernmethode mir entsprochen hat, dann konnte ich. Aber auch schon später im Maschinenbaustudium war das früher ja so. Ich habe doch die Anfangszeiten erlebt, wo der Professor die Tafel beschrieben hat und alle Studenten haben sie abgeschrieben, dass ich das nicht gemacht habe, sondern lieber ausgeschlafen habe und mir dann von meiner Kommilitonin die Kopien geholt habe. Also, oder Kopien gemacht habe von der Mitschrift. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bild gibt.
Also, doch, mir gibt es ein Bild. Mich spricht es an.
Ich glaube schon, dass ich ein Stück faul bin. Ich bin aber nicht faul und eher andersherum sehr fleißig und sehr engagiert, wenn mir etwas Freude macht.
Ich kann das komplett nachvollziehen, weil ich fühle mich da auch schon wieder in meine eigene Schulzeit zurückversetzt. Es gab dann immer so Situationen, wenn gesagt wurde, das ist halt so. Das war der Moment, wo ich abgeschaltet habe.
Genau. Das ist, man nicht braucht.
Ja, und es gibt aber auch Dinge, da haben Lehrer sehr komplexe Dinge in tolle Bilder gegeben und einen mitgenommen mit Geschichten oder sonst was. Und da war ich auch dabei. Und witzigerweise kann ich das auch an Noten so sehen. Da lief es mal gut, dann war das eine gute Note, dann war der Lehrer wieder merkwürdig, dann wurde es wieder schlechter.
Mir war es insbesondere am Fach Chemie. Hatte ich einen guten Lehrer, hatte ich eine 2. Hatte ich einen schlechten Lehrer, hatte ich eine 5.
Das ja.
Ist echt, ja, und wenn ich jetzt über Lehrerschelte mache, das lag vielleicht auch an der einen oder anderen Lebensphase in meinem Leben. Nur die Schulzeit war für mich eigentlich ein Ort, wo ich soziale Bindungen gepflegt habe. Aber ich habe die Schule nicht als einen Ort erlebt, in der mich aufs Leben vorbereiten würde.
Kann ich nachvollziehen. Also das ist tatsächlich, ich habe so ein bisschen, das ist so ein Bild, was ich male. Ich war auf einer Wirtschaftsschule und das, was ich gelernt habe, was mir heute noch hilft, ist das 10-Fingerschreiben auf einer Schreibmaschine, das mich heute noch in die Lage versetzt, extremst schnell am PC zu arbeiten. Aber wenn ich das aus so einer Schulzeit rausziehe und sage, das ist das, wo ich sage, das habe ich fürs Leben gelernt an dieser Stelle, dann ist es ein bisschen dürftig, ne?
Gerade was habe ich fürs Leben gelernt in der Schule? Ich glaube, soziale Bindung.
Eine wichtige Kompetenz. Und ich meine, ich habe gerade gehört, es endete im Studium, also es ist doch alles gut.
Ja, ich habe sogar zweimal studiert. Ich habe Maschinenbau studiert und später dann nochmal Jura studiert. Und wir hatten dann nach dem Jurastudium irgendwann mal ein Klassentreffen. Und dann hatten wir so erzählt, so nach 15, 20 Jahren, als wir uns das erste Mal getroffen haben, was wir so gemacht haben. Habe ich gesagt, ja, ich habe Maschinenbau und Jura studiert und dann haben alle genickt. Und dann habe ich hinterher gehört, dass bei mir nicht geklappt hat. Also ja, das war auch überhaupt nicht absehbar. Ich habe die Schule gemacht, weil meine Eltern der Meinung waren, ich muss Schule machen, ich muss auch einen Schulabschluss machen. Wie gut oder schlecht er war, das war egal. Aber in unserer Familie, das war eben halt auch aufgrund der neuen Kinder. Das war ja in den 70er Jahren ganz extrem als asozial. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute, wenn ich sage, wir haben 9 Kinder, dann bewundern uns alle und sagen, oh, so viele Kinder, das ist ja toll. In den 70er Jahren galten wir als asozial. Ich habe es erlebt, dass zwei Lehrer in der Schule vor der gesamten Klasse gesagt haben, der Martin ist asozial, kommt aus einer asozialen Familie. Das hat wehgetan. Und deswegen haben meine Eltern, und da habe ich ein ganz, ganz hohes Maß an Anerkennung, haben meine Eltern dafür gesorgt, dass wir alle einen Schulabschluss machen. Und wir haben, bis auf eine Person, haben wir auch alle studiert. Das war den, weil wir auch in der Familie, im weiteren Umkreis der Familie als asozial gehalten, haben meine Eltern sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir die Schule so abschließen, dass wir studieren können. Und dieser Geist hat mein Vater vor allem lebte ja nicht mehr, als ich die Schulabschlüsse gemacht habe. Aber dieser Geist, dieser Anspruch, der war so da, dass es da keine Zweifel gab daran, das zu tun.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Manns. Er ist in einer kleinen Wohnung mit 8 Geschwistern aufgewachsen. Martin Manns ist mein Gesprächspartner. Heute beschäftigt er sich mit menschenzentrierter Unternehmensführung. Und gerade haben wir von ihm etwas über seine Studiengänge erfahren. Er hat Maschinenbau studiert und Jura. Martin Manns hier bei Antenne Mainz.
Ich überlege jetzt gerade mit den beiden Studiengängen, ist es dann in der Rechtsabteilung eines Maschinenbauherstellers?
Nein, ich habe Maschinenbau studiert. Ich war ein Leidenschaft, wie gesagt, wenn es mir Freude macht, dann mache ich alles gerne. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes ein Brett vorm Kopf gehabt über Jahre. Also ich war in der Konstruktionsabteilung und das muss man sich tatsächlich so vorstellen, dass man da mit einem großen Brett, Zeichenbrett davor sitzt. Heute guckt man ja in den Bildschirm und die Welt wurde mir einfach zu klein. Jetzt komme ich vielleicht auf einen wesentlichen Punkt, der mich auch als Kind schon geprägt hat. Ich bin ein absolut freiheitsliebendes Kind. Also ich kann mich noch daran erinnern, als 14-Jähriger, als ich im Garten stand und ich zum Friseur gehen sollte und mein Vater mir mit Erziehungsmaßnahmen drohte, wenn ich nicht zum Friseur gehe und ich von zu Hause weggelaufen bin für 2 Wochen. Also das war meine erste bewusste Entscheidung für Freiheit. Und diese Freiheit, die hat mich auch geprägt in der Maschinenbauzeit. Ich habe also das, was man heute unter Machtspielchen versteht, auch miterlebt. Und das war nicht mein Leben. Was auch ich immer sehr, sehr schwierig fand, war, dass der unter den Kollegen hinter dem Rücken über die Chefs gelästert, was auch immer wurde, obwohl mein Chef beim Maschinenbau sich sehr viel Mühe gegeben hat, das war ein sehr fröhlicher Mensch, aber unter Kollegen wurde sehr so gelästert und ich immer die Frage gestellt habe, wieso, der macht doch so vieles gut. Aber nein, es gehörte zum guten Ton, gegen die Chefs zu sein und das war eine Sache, mit der ich zunehmend nicht zurechtkam. Gleichzeitig haben aber auch die Chefs Machtspielchen betrieben. Es gab so eine Situation, wo ich befördert werden sollte zum Abteilungsleiter und mich darauf gefreut habe. Mir gab es gar nicht so auf den Abteilungsleiter, gar nicht so sehr darauf an. Und ich dann merkte, dass ein Kollege so ganz komisch zu mir war und ich dann ihn mal eingeladen habe zum Bier trinken gehen. Und er mir nach dem zweiten Bier erzählte, dass man ihm den Abteilungsleiterposten auch angeboten hätte, unter der Voraussetzung, dass er sich gegen mich durchsetzt. Und dann weiß ich noch, dann habe ich das Glas gehoben, habe angestoßen und habe gesagt, du hast den Job. Das war für mich die innere Kündigung. Und ich habe dann auch gleich mich um einen Studienplatz beworben. Es war zuerst nicht Jura, ich wollte zuerst Wirtschaftswissenschaften aufsatteln, aber dazu hatte ich eigentlich keine Lust. Und dann beim Skilaufen kam mir der Geistesblitz. Ich mache so, weil ich so in der Pace war, ich mache Jura. Jo. Und das war dann eigentlich so ein geisteswissenschaftliches Studium, ja ganz anders als das Maschinenbaustudium. Und das hat mich fasziniert und ich habe das Jurastudium geliebt. So auch das Sinn des Strafens, auch die ganze Rechtsphilosophie, fand ich großartig.
Mit einer Zielsetzung oder einfach dem Gefühl gefolgt?
Gefühl gefolgt. Ich hatte ursprünglich gedacht, ich könnte die Maschinenbau und Jura zum Patentanwalt vielleicht kombinieren. Also erst das Grundziel war Freiheit. Aber das kam dann ganz anders, Gott sei Dank, weil ich als Patentanwalt hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Ich bin dann gleich nach dem Jurastudium, bin ich in das Thema Umweltrecht, oder war während des Studiums schon. Ich bin sehr früh ein aktiver Umweltschützer gewesen und ich war einer der Ersten, der betriebliches Umweltrecht gemacht hat. Das gab es bis dahin gar nicht. Das war übrigens die CDU, der Klaus Töpfer, die in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, sehr kluge Umweltgesetze gemacht haben. Bis dahin war Umweltrecht immer, wie rette ich den Frosch oder die Nachtigall. Und das richtige betriebliche Umweltrecht, also mit, wo kommt der Abfall hin? Damals gab es sehr, was wir gerade bei der Olympiade, aber in der Seine erleben, ist schmutzige Flüsse, verschmutzte Wälder, Felder. Man konnte in der Zeit auch durch Dortmund gar nicht richtig laufen, weil Dortmund war so verrußt. Oder auch in der DDR, ehemaligen DDR war das ja dann auch so. Also die Umweltgesetze, die Anfang der 90er Jahre erlassen worden sind, waren sehr, sehr klug und haben die Unternehmen in die Verantwortung genommen. Und das war ein sehr kluger Schachzug. Und da habe ich mich sehr intensiv mit dem Umweltrecht beschäftigt. Und das war ein bisschen zu meiner Passion geworden. Ich habe dann Unternehmen, Umweltorganisationen zuerst aufgebaut, also sogenannte Managementsysteme, und sie dann auch später auditiert. Ich habe auch das erste Umweltzertifikat inoffiziell erteilt in Deutschland für eine Brauerei.
Okay. Ja, es ist ein spannendes Feld. Man hat das tatsächlich auch so ein bisschen vergessen, dass tatsächlich FDP und CDU waren die Treiber damals, ne, für dieses Thema. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne?
Gar nicht mehr vorstellen. Und leider, jetzt ohne so sehr politisch zu werden, haben wir das in den letzten Jahren, 20 Jahren. Ich weiß nicht. Aber das ist so generell. Wir kommen zu einem Thema zurück, was wir ganz zu Anfang hatten. Wir haben es versäumt oder wir versäumen es in Deutschland derzeit, Spitzenreiter sein zu wollen. Und gar nicht mal so zu sagen, wir wollen ja Spitzenreiter sein, sondern den Anspruch, gut zu sein, der geht so ein bisschen verloren.
Also ich finde das eigentlich gut formuliert, denn den Ansporn, der Beste zu sein, das heißt ja nicht, dass man der Beste wird, aber der Ansporn, der Beste zu sein, ich finde den gut. Und wenn ich jeden Tag irgendetwas finde, was ich verbessern kann, was gibt es denn Schöneres, was uns antreiben kann?
Ja, das Mittelmaß hat so, also ich will mal Folgendes sagen, ich glaube immer noch, und ich sehe das an den jungen Leuten heute, dass die gute Leistung erbringen wollen. Aber das Mittelmaß hat so in der öffentlichen Wahrnehmung so die Überhand genommen. Und das ist das, was mich etwas beunruhigt. Also ich merke, also meine Tochter, die ist, mein Sohn ist heute ein Spitzenprogrammierer im KI, was nicht zu absehbar war. Meine Tochter ist auch in ihrem Feld sehr gut, Social Media. Sie hat den Anspruch, auf jeden Fall sehr gut zu sein. Genau, es geht um den Anspruch. Und man braucht tatsächlich nicht der Beste sein. Übrigens auch in dem Buch, worauf wir wahrscheinlich noch kommen, da nehme ich immer sehr viel Bezug auf den Fußball. Und ich mag da mal den Aki Watzke. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Nee, also Fußball, keine Ahnung. Da kannst du mir alle möglichen Namen an den Kopf werfen. Ich habe keine Ahnung.
Der Loch-Geschäftsführer von Borussia Dortmund, der ist mal gefragt worden, ob Borussia Dortmund denn deutscher Meister werden sollte. Und dann hat er gesagt, einen sehr, sehr klugen Satz. Er hat gesagt, wissen Sie was? Bei uns im Ruhrpott, ich kann den Dialekt nicht, aber bei uns im Ruhrpott kommt es nicht darauf an, Spitzenreiter zu sein oder in der Bundesliga Erster zu sein, sondern dass die Menschen das Gefühl haben, jeder hat sein Bestes gegeben. Und das ist das, was ich so, und das ist das, was für den Kern ausmacht. Wenn jeder sein Bestes gibt, dann geht es jedem gut.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Manz. Er hat Jura und Maschinenbau studiert. Im Bereich des Umweltmanagement hat er dann berufliche Erfolge erzielt. Martin Manz ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Helf mir gerade mal in der Einordnung, dieses Umweltthema, das war noch in einer Angestelltenstruktur oder war das schon in der Selbstständigkeit?
Das Umweltrecht begann parallel zum Jurastudium. Das kam mir sehr zu Pass, weil mir damit das Jurastudium auch Spaß gemacht hat. Also mein Hobby war Umweltschutz, Umweltrecht und ich habe das Jurastudium gut damit verbinden können, weil das ein neues Rechtsgebiet war. Und ich bin gleich, das war glaube ich gleich nach oder kurz vor Abschluss meines Examens, vor den Examenszeugnissen, also am Ende des Studiums, aber noch vor den Examenszeugnissen, bekam ich eine Anfrage von einem Zertifizierungsunternehmen, ob ich einen Bereich Umweltschutz dort aufbauen wollte. Also bis dahin galten die Umweltschützer so ein bisschen als Sektierer. Das waren so Menschen, die eigentlich nicht zum normalen Leben gehörten. Ich kenne das auch noch aus meiner Jugend. Man hat früher immer gedacht, die Umweltschützer sind diejenigen, die mit Köchern, heißt es Köcher? über die Felder laufen und Schmetterlinge einsammeln und Blumen im Haar haben. Dass das richtig was Handfestes, auch Anspruchsvolles mit sich brachte, das hat man damals noch nicht gewusst. Und als das anfing, in den Anfängen, da kam jemand von der Zertifizierungsgesellschaft und fragte mich, ob ich bei der angeschlossenen Bildungsorganisation, ob ich da den Bereich Umweltmanagement aufbauen wollte. Und das habe ich gerne gemacht. Und das war auch ein riesiger Vorteil, weil diese sogenannten ISO-Normen, das sind ja Regelwerke. Und das Jurastudium hat mir sehr dabei geholfen, diese Normen zu verstehen und auch richtig zu interpretieren. Das ist wirklich eine Kunst. Und da braucht man auch etwas Wissen. Und jetzt das mit Inhalten füllen, das war dann das Umweltrecht. Und das war für mich Hobby und Arbeit zugleich.
Das ist eigentlich der schönste Umstand im Leben.
Ja.
Du hast gesagt, du hast dann aber eine Selbstständigkeit umgesetzt.
Ich habe dann zuerst, da war ich unterwegs für Umweltorganisationen oder Umweltmanagementsysteme aufbauen, Qualitätsmanagementsysteme aufbauen. Das war so ein Feld. Dann habe ich mich parallel selbstständig gemacht in einem Ingenieurbüro mit einem Partner zusammen. Das ist so ganz klassisch. Wir haben uns getroffen. Er war primär der Techniker. Ich war mehr der Organisationsentwickler, Jurist. Und wir meinten, dass wir uns sehr, sehr gut ergänzen und haben dann ein kleines Unternehmen gegründet und das dann als Start-up-Unternehmen auch aufgebaut. Aber wie das so oft so ist, wenn man sich zusammentut und dann verliebt ist und die Schmetterlinge im Bauch hat und dann gemeinsame Träume entwickelt, hat das leider nur 1,5 Jahre, 2 Jahre gedauert. Und dann ist diese eigentlich gar nicht so schlechte Partnerschaft zerbrochen an unterschiedlichen Lebensumständen, an den unterschiedlichen Erwartungen an das Unternehmen und vor allen Dingen auch an unterschiedlichen Menschenbildern gescheitert. Er war jemand, der alles kontrolliert und alles abgeschossen hat. Also wenn er ins Büro kam, dann kam man sich vor wie im Gefängnis. Man hat sofort am Schlüsselbund gehört, wer reinkommt, weil er alles und jeden Schrankfach abgeschlossen hat. Während ich jemand war, der alles offen gelassen hat. Ich lasse sogar Bürotür offen. Ist noch nie was passiert. Und dann hatten wir andere Lebensumstände. Ich hatte eine Familie bereits zu dem Zeitpunkt mit 2 Kindern, die ich zu ernähren hatte. Er hatte eine Lebenspartnerschaft mit einer gut verdienenden Lebenspartnerin. Und so waren die wirtschaftlichen Voraussetzungen auch andere. Und diese ganzen Dinge, die werden sehr, sehr oft übrigens beim Start-up von Unternehmen nicht berücksichtigt. Daran scheitern sehr, sehr viele Start-ups. Und meine Tochter hat das jetzt erlebt. Ich habe das jetzt auch noch bei anderen erlebt. Man macht ja so eine Partnerschaft zu Anfang, weil man der Meinung ist, wenn man zu zweit oder zu dritt ist, hat man mehr Power. Man kann sich gegenseitig ergänzen. Es macht vielleicht auch mehr Spaß und vielleicht auch das geringe Selbstvertrauen. Man schafft es alleine nicht. Und das führt dann dazu, dass man sich zusammentut. Und ich bewundere alle, die das können, die das machen. Es gibt ja auch viele Beispiele, wo das gut geht. Aber es gibt eben halt sehr, sehr viele Beispiele, wo es nicht gut geht. Die werden bloß nicht so publik gemacht. Es erscheinen meistens in der Öffentlichkeit diejenigen, die erfolgreich sind und nicht die Unternehmen, die gescheitert sind. Man schätzt, dass etwa 95% der Gründerphase, also der Ideenphase und der Startup-Phase nicht schaffen.
Ja, ich kann das aus meiner eigenen Lebenserfahrung sagen, ja. Und gerade so bei Unternehmen, die man mit Partnern gründet, das hängt tatsächlich davon ab, dass die richtige Kombination da ist. Und die Risse, die da entstehen können, die sind wirklich sehr schnell manchmal da. Sei es, ja, insbesondere wenn erste Krisen kommen, dann merkt man, wie der andere tickt.
Genau. Und gerade in der Gründerphase und Startup-Phase geht das ja hoch und runter. Was ja auch ein ganz guter Test ist. Und was man auch nicht vergessen darf, das sind die angehängten Lebenspartner. Die mischen ja auch mit.
Nee, die sind da, ja.
Ja, und die mischen dann im Hintergrund mit. Das ist meiner Meinung nach eine Sache, die viel zu wenig gesehen wird. Also sehr oft ist es so, dass die Start-up-Unternehmen oder die Unternehmensgründer werden dann zu irgendwelchen Beratern geschickt, die dann tolle Businesspläne machen, die eigentlich sowieso nur für Papierkorb sind. Alles Mögliche. Da sollen sie auch übrigens auch hinrennen und sich gleich ein Unternehmen anmelden. Dann schimpfen sie, wie viel Bürokratie es gibt. Wenn ich an dieser Stelle, vielleicht hören wir ja Gründer oder Start-up-Menschen zu, bitte macht erstmal Business und meldet es dann an.
Das sind Bürokratie Deutschland, bitte. Ja. Aber tatsächlich ist es so.
Teilweise ist sie berechtigt, aber teilweise wird sie auch herbeigeführt. beraten. Also wenn ich schon höre, dass Leute sich zuerst darum kümmern, dass sie sich beim Gewerbeaufsichtsamt anmelden und dann daran verzweifeln, dann kriege ich immer schon die Krise. Hallo, bekomm erst an deinen ersten 20.000 Euro pro Jahr und dann überlege dir, wie du das anmeldest. Du musst so gucken, dass du die Umsatzsteuer nicht, keine Umsatzsteuer in Berechnung stellst und die vor allem nicht abführst, weil die Finanzämter bei der Umsatzsteuer sehr empfindlich sind. Aber zuerst geht es darum, die ersten Euro zu verdienen, damit man weiß, ob es überhaupt potenzielle Kunden gibt. Und genau. Dann vor allem, was an Geld investiert wird, bevor man ja tatsächlich den Hörer in die Hand nimmt und Kunden anruft.
Nochmal ein Schnelldurchgang. Was ist dann gekommen bei dir? Was hast du dann gemacht?
So, ich habe ja die Unternehmen dann quasi Organisationsentwicklung gemacht für Umweltrecht und Produktrecht. Und dann habe ich gemerkt, das war jetzt die Geschäftsidee, das war zur Jahrtausendwende, da habe ich gesehen oder ist mir klar geworden, dass in jedem Unternehmen saßen Nicht-Juristen und haben sich die Frage gestellt, was sollen sie mit den Rechtsvorschriften machen? Ja, also die Umweltabteilung hatte große Probleme mit dem Umweltrecht, die Abteilung Sicherheit hatte große Probleme mit dem Umweltrecht, die Qualitätsmanagementabteilung hatte Probleme mit Produktrecht und mit den entsprechenden Qualitätsnormen. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, es müsste doch eine Möglichkeit geben, so ähnlich wie der Steuerberater, dass man das Gesetz auseinandernimmt und umwandelt in Aufgaben. Also so wie der Fahrlehrer das macht. Der Fahrlehrer sagt ja an der roten Ampel nicht § 37 Absatz 2 Straßenverkehrsordnung einhalten, sondern der Fahrlehrer sagt ja an der Ampel, halte an. Und so habe ich begonnen, alle Rechtsvorschriften umzuwandeln in Aufgaben. So, das ist natürlich großartig, ne? Also dann hatten jedes Unternehmen bekam dann eine lange Liste von Aufgaben, die sich aus den Gesetzen ergeben. Und da das natürlich jetzt sehr, sehr viele waren, war relativ schnell eine Software erforderlich. Das war damals noch ganz einfach, Access und Excel. Und dann hat man die aufgelistet, damit man sie auch besser aktualisieren kann und so weiter. Und da habe ich ein riesiges Glück gehabt, dass ich nämlich meinen Sohn Maximilian, als einen begnadeten Programmierer, den ich schon in Kindesbeinen mit 3-4 Jahren an die Computer gelassen habe, sehr zum Ärger meines Partners damals, der das unmöglich fand, dass mein Sohn die PCs aufmachen durfte. Aber der war sehr, sehr guter Programmierer geworden, hat Philosophie studiert und parallel hat er bei mir gearbeitet und hat Software entwickelt. Und diese Software war dazu da, um das ganz schnell zu erzählen, den Mitarbeitern in Unternehmen, die Verantwortung tragen für die Umsetzung von Rechtsvorschriften, einen Aufgabenzettel zuzuordnen. Das ist also heute so, man macht eine App auf und ich sehe jetzt zum Beispiel als Martin Manz, welche Hausaufgaben ich zu machen habe, um Rechtsvorschriften einzuhalten.
Das ist so ein bisschen dann auch ein spielerischer Ansatz dabei, ne?
Dann ja, spielerisch. Man muss aber quittieren, dass man seine Aufgabe gemacht hat oder nicht gemacht hat. Eine Entwicklung, die hat dazu geführt, dass ich heute auch zum digitalen Führen komme. Es war ein sogenannter Aufgabenmanager, wo jeder verantwortliche Mitarbeiter im Unternehmen, wie gesagt, seine Aufgaben bekam. Und vor allen Dingen haben wir die dann über die Software, über das Web dann direkt angesteuert. Das musste jetzt nicht mehr über übergeordnete Beratungsstellen und durch die ganzen Führungsebenen der Unternehmen gehen, sondern die Mitarbeiter wurde direkt angesteuert. Zum Beispiel, eine Anlage muss geprüft werden zum 31.03. des Jahres. Und der Gesetzgeber hat das jetzt zum Beispiel geändert, das soll nicht nur jährlich, sondern halbjährlich geprüft werden. Und dann bekam der einfach automatisch eine Aufgabe zugeordnet, bitte halbjährlich prüfen. Da musste niemand mehr sich hinsetzen, ein Gesetz lesen, ein Gesetz übersetzen. Das haben wir outgesourced quasi. Und damit habe ich mir natürlich bei vielen Stabsstellen in den Unternehmen keine Freunde gemacht. Ein großes Erdölunternehmen, wo ich das vorgestellt habe, das war eine große Stabsstelle, beim Herausgeben gehen, sagte mir der Projektleiter auf der anderen Seite, nachdem ich das vorgestellt habe, Herr Manz, wenn Sie hier reinkommen, dann können wir ein Drittel der Mitarbeiter entlassen in der Stabsstelle. Und damit wusste ich, wer meine eigentlich wirklichen Mitbewerber sind.
Okay. Das war so. Und unternehmerisch, also ja, im Einzelfall für Menschen vielleicht nicht gut, aber unternehmerisch letztendlich eine klare Entscheidung, was man machen müsste, ne?
Ja, deswegen war ich ja auch erfolgreich.
Ja.
Also diejenigen Unternehmen, denen es gut ging, wo die Stabsstelle stark war, die haben mich blockiert. Übrigens bei den Mineralunternehmen, da ging die Ölkrise los oder Ölpreisverfall. Und da ist, muss ja heute sagen, mein ehemaliges Unternehmen heute sehr stark auch international etabliert. Nachdem es bergab ging, haben sie sich an uns erinnert und an eine Stabsstelle, die vorher 25 Mitarbeiter hatte, ist jetzt reduziert auf zwei Stellen.
Ja, das erleben wir aber in vielen Bereichen. Das ist halt manchmal auch die Zeit.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Manns. Martin Manns ist mein Gesprächspartner heute hier bei Antenne Mainz. Und gerade hast du so eine These in den Raum gestellt, es braucht keine Führungskraft. Diese wird durch die Digitalisierung unnötig gemacht. Hast du ein Beispiel dafür?
Ich habe den Menschen, der den Wasserspender repariert hat, gefragt, ob er einen Chef hat. Da sagt er, ja, habe ich. Und dann habe ich gesagt, brauchen Sie einen Chef? Und dann sagt er, nein. Und zwar folgendes, mit welchem folgenden Argument? Seine Route, die er abarbeiten muss, die bekommt er digital vom Disponenten. Die Teile, die er braucht und die er bestellen muss, die bestellt er an seinem mitgebrachten Laptop. Die Rechnung, die zu bezahlen ist, die gibt er mir gleich in die Hand, weil er schickt sie mir per PDF zu. Und er fragte mich, wozu braucht man jetzt noch einen Vorgesetzten?
Ja, das ist eine gute Frage. Würde mir jetzt keine gute Antwort auf einfallen.
Dann habe ich noch, muss euch sagen, dass jetzt wird es ein bisschen kritisch, was ich jetzt sage, aber ich muss dabei mit Schmunzeln und Augenzwinkern. Ich habe dem Mechaniker auch gesagt, dass das ja auch gut hat, weil er mit einer Maschine arbeitet. Und eine Maschine, die macht man an und dann funktioniert sie oder sie funktioniert nicht. Das geht mit Menschen in Büros ja nicht so leicht. Also einen Menschen im Büro, einen Kollegen im Büro, den kann man nicht einfach mal einschalten oder ausschalten. Und vor allen Dingen so eine Maschine tritt einem ja nicht gegen Schienbein. Und ich behaupte mal, dass die Mechaniker heute glücklicher sind als so manche Büromensch.
Das kann ich mir sogar tatsächlich vorstellen, weil jeder, also ich erzähle immer gerne mal, also jetzt gar nicht so sehr an dieser Stelle, aber ich erzähle immer gerne von meinen öffentlich-rechtlichen Erfahrungen. Was ich dort erlebt habe, ist, die Hälfte der Zeit wird damit verschwendet, sich gegenseitig ein Bein zu stellen.
Ja, oder Konflikte zu lösen.
Ja, und dann wundert man sich, warum manche Sachen so schlecht sind, weil einfach die Zeit nicht mehr dafür da ist.
Lieber Volker, und das ist ein riesiges Potenzial, was wir in Deutschland heben müssen. Und zwar sitzt, und das meine ich mit allem, mit wirklichem tiefen Ernst. Wenn es uns nicht wenn es der deutschen Wirtschaft nicht gelingt, da einzugreifen und da effizientere Strukturen zu bekommen, wird es mit deutscher Wirtschaft weiter zugrunde gehen. Gegebenenfalls werden wir diesen Tal der Tränen auch durchgehen müssen. Meine Frau hat gestern bei einem großen Bankenkonsortium versucht, eine Rechnung, man kann keine Rechnung mehr schreiben, sondern muss die auf einem Portal die Rechnung irgendwie eingeben. 3 Tage mit ihrer Mitarbeiterin hat sie versucht, mit dieser Software zurechtzukommen. Das heißt, sie hat eine Stunde einen super Vortrag gemacht und hat fast 3 Tage damit verbracht, diese Rechnung zu erstellen. Das ist so kompliziert, ich mag jetzt keinen Namen nennen, aber das ist so dermaßen kompliziert. Und dieselben Bankmenschen sitzen abends vorm Fernseher und beschimpfen die Politik für die Bürokratie. Die haben ja zum Teil recht. Aber die müssen in ihre eigenen Strukturen mal schauen, wie viel Bürokratie da drin ist. Und da muss ich auch vielen Organisationsabteilungen in Unternehmen einen Vorwurf machen. Die schauen viel zu wenig darauf, wie man Bürokratie abbaut. Da gibt es alle möglichen Schuldigen, die für die Bürokratie zuständig sind. Übrigens ist es auch viel schwerer, eine Bürokratie abzubauen, als eine Bürokratie aufzubauen. Wir kommen nochmal zum Lebenszyklus zurück. In den Start-up-Unternehmen ist es oft so, dass die Mitarbeiter sagen, das ist ja hier alles chaotisch, wir brauchen hier mal ordentliche Strukturen. Das ist immer das Merkmal, wenn sein Unternehmen das leisten kann, Strukturen zu schaffen, dann verlassen sie schon so ein bisschen die Start-up-Phase. So, und das ist ein berechtigtes Interesse, nach der Start-up-Phase sich zu konsolidieren und Strukturen zu schaffen. Das einzige Problem ist, dass diese Strukturen über Jahre, Jahrzehnte erhalten bleiben oder in irgendeiner Form abgewandelt werden. Aber im Grundsatz bleibt die Bürokratie. Und das heißt, ist ein sinnvolles Strukturieren, der sinnvolle Aufbau eines Regelwerks erforderlich. Aber das Regelwerk bleibt plötzlich irgendwann mal und bewegt sich nicht mehr und wird dann wie ein großer Tanker.
Das war schon immer so, ne?
Ja, und mein Standardbeispiel ist die Reisekostenrichtlinie. Man muss doch irgendwann mal klären, wie viel Geld man für ein Hotel ausgeben darf. So, das wird in der Startup-Phase, oder übrigens dieses Unternehmen war mal in der Startup-Phase, wird das irgendwann mal geklärt. Heute, ich kenne es in einem großen Konzern, ist der Preis, der da in der Reiserichtlinie drin ist, gar nicht mehr zu halten. Das heißt, die machen Klimmzüge, Diskussionen und Besprechungen, um dieser Reisekostenrichtlinie gerecht zu werden. Was für ein Irrsinn. Was für ein Irrsinn. Denn ist das logisch, dass ein Hotel auf dem platten Land einen anderen anders kostet als in meiner Großstadt. Und das ist übrigens ein namhaftes Unternehmen. Das ist kein Unternehmen, was vielleicht irgendwo erfunden ist. Nein, ich bin die Namen nennen würde, da würdest du mit den Ohrenschlag an.
Also wir sitzen ja hier in Mainz und Mainz hängt im Prinzip auch an Veranstaltungen der Frankfurter Messe dran. Und jetzt sage ich so ein Beispiel, jetzt findet zum Beispiel die Buchmesse, dann kommen wir auch gleich auf das nächste Thema, in Frankfurt statt, dann steigen schlagartig die Hotelpreise und dann ist jede Richtlinie zu diesem Moment völlig gaga, weil, was weiß ich, selbst wenn ich 200 Euro ausgeben darf, das Hotel kostet 400.
Und dann fahren Sie 100 Kilometer weiter weg um den Preis hinzubekommen, müssen dann aber dafür 100 Kilometer Auto fahren und stehen im Stau oder was auch immer.
Sie kommen auf alle Fälle genervt. Sie kommen genervt auf die Messe und die Frage, was das nachher kostet, stellt leider niemand.
Ja, und zwar nicht nur unmittelbar, sondern dadurch entsteht ja auch ein gewisses Mindset. Also plötzlich ist es so, dass die Menschen oder die Mitarbeiter sind jetzt nicht mehr dazu da, sind für das System da und nicht andersrum. Sie sind nur noch damit beschäftigt, das System zu erfüllen. Ich habe gerade jetzt in einem Krankenhaus ein Projekt gehabt von 20.000 Euro im Krankenhaus und bekomme ein Datenschutzpapier, wo ich ausfüllen sollte, welche, und da haben sie auch bestimmte Dinge vorgeschlagen und sollte ich ankreuzen, welche Techniken wir haben. Ich kannte die Techniken gar nicht. Und dann habe ich, nachdem wir zusammengesessen haben hier, 2-3 Stunden völlig verzweifelt angerufen und gesagt, das ist ein 20.000-Euro-Auftrag, die sind alleine bei dem Ausfüllen dieser Datenschutzrichtlinie schon verbraten. Und dann haben die gesagt, ja, da müssen Sie da anrufen, wir haben die gar nicht gemacht. Und dann habe ich irgendeinen Berater erlebt oder an der Strippe gehabt. Und dann wusste ich auch, wo es herkam. Also da wird in den Unternehmen, und das war in diesem Fall ja ein Krankenhaus, die ja von der Gesellschaft leben, dermaßen viele Kosten produziert, das ist zum Haare raufen. Und in der Öffentlichkeit erscheint es aber nur so, dass die Politik Bürokratie macht. Nein, es ist nicht die Politik, es sind die Unternehmen selber, die Bürokratie erzeugen.
Also ich glaube, wir haben schon mit Bürokratie in unserem Land ein Problem, aber natürlich kann ich eine Auflage oder eine Vorgabe unterschiedlich auslegen. Und im Zweifelsfall lege ich sie minimal aus. Ja. Und ich meine, was verlangen wir, wenn wir Bürokratisierung abschaffen wollen mit einem Entbürokratisierungsgesetz? Dadurch zuckt's mich natürlich. Normalerweise müsste die Vorgehensweise sein, wir streichen jeden Tag 20 Regeln.
Ja, aber das ist ein weitestes Extra-Thema.
Ja,
das Problem, was wir bei Regeln haben, dass die Regeln ja oft einen guten Zweck haben. Deswegen sage ich mal, eine Regel aufzustellen, ist leichter, als sie wieder wegzubekommen.
Ja.
Also ja, jede Regel hat ja einen Schutzzweck. Es ist ja nicht so, dass da nur Willkür da ist. Jede Ampel, gut, wenn wir Schilderweite, können wir mal außen vor lassen. Vielleicht auch nochmal drüber reden. Aber das Thema für sich, das könnten wir den ganzen Abend mitfüllen.
Ich glaube, da werden wir nicht, da werden wir nicht fertig.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Manns. Wir waren in unserem Gespräch gerade bei der Verlagswelt. Hier hatten viele Unternehmen vor allem durch Zukäufe von anderen Unternehmen Zuwächse. Jetzt gibt es weniger diese Optionen der Zukäufe. Und da geht's weiter in meinem Gespräch mit Martin Manns. Er ist mein Gesprächspartner. Man sieht ja jetzt auch gerade bei den Zeitungsverlagen immer mehr die Probleme, weil gerade diese Zukaufsoptionen auch fehlen.
Und die Grundidee ist ja richtig, digitale junge Unternehmen zu kaufen. Nur das Problem ist, dass die alten Führungsstrukturen aufrechterhalten. Das heißt, man hat zum Ende des Verlagswesens hat man versucht, die durch Kostenreduzierung, durch Mikromanagement hat man versucht, den Verlag, das Verlagswesen zu retten in den Unternehmen. So, und dieses Geschäftsmodell des Mikromanagements wird jetzt übergestülpt auf die neu dazukommenden jungen Unternehmen. Und damit macht man natürlich die Vitalität der jungen Unternehmen, die zerstört man dabei, wenn man nicht aufpasst.
So, wie erhalte ich die Vitalität?
Ja, es ist ein heißes Thema. Ich bin der Meinung, dass wir Führung abschaffen müssen. Also nicht Führungskräfte abschaffen müssen in Unternehmen. Wir brauchen keine Führungskräfte mehr. Die Vitalität kommt von unten und nicht von oben.
Das heißt auch keine Entscheider mehr? Wir
brauchen keine Entscheider. Mhm. Wir brauchen, also die operativ tätigen Mitarbeiter haben die Situationskompetenz und die Vorortkenntnisse. Oder andersherum. Die Mitarbeiter, die entscheiden, die haben die Vorortkenntnisse und die Situationskompetenz. Ganz anders als die Führungskräfte. Worüber muss man denn entscheiden? Das höre ich immer wieder. Ja, man muss doch Entscheidungen treffen. Das können die da unten selber. Die wissen doch viel besser Bescheid als die oben. Warum geht man davon aus, dass die oben es besser entscheiden können, als die da unten sind?
Ja, ich habe da gar nichts so zu sagen, ja.
Also diese Technik, die du jetzt hier siehst, also hier ist die modernste Technik. Die hätte ich nie, ich bin der CEO hier, die hätte ich nie entscheiden können. Nie. Aber ich setze voraus, dass wir hier im Unternehmen die beste Technik haben. Aber wie die aussieht, ist das auch schon eine Entscheidung. Aber diese Entscheidung, welche Technik und welche, was das Sinnvollste ist, das muss man hier unten entscheiden.
Naja, wahrscheinlich, ja, es ist natürlich eine Entscheidung. Ja, es gibt natürlich immer Besitzer, Inhaber eines Unternehmens und die treffen dann die Entscheidung, aber vielleicht ist es auch die Entscheidung, andere entscheiden zu lassen.
Genau. Ja, deswegen, ich will nicht Führung abschaffen. Führung brauchen wir. Mhm. Wir brauchen Führung im Sinne von Vision, Unternehmensvision. Wir brauchen auch Führung für das Organisationsmodell. Natürlich, was du gerade eben gesagt hast, Selbstorganisationen einzuführen, ist eine Entscheidung, die von der Führung kommt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Führung auch immer noch für das Gesamtkonstrukt verantwortlich ist, ne? Auch handlungsrechtlich. Ja, also ein Geschäftsführer einer GmbH ist per Gesetz schon verantwortlich dafür, sein Unternehmen kaufmännisch klug zu führen oder kaufmännisch richtig zu führen. Und von daher bleibt auch immer eine Restverantwortung oben. Aber diese ganzen Entscheidungsebenen braucht man nicht mehr. Ich habe eher andersherum das Gefühl, dass es in den Entscheidungsebenen, höheren Ebenen Angst vor Entscheidungen gibt. Was macht man? Man zieht neue Führungskräfte nach, die für einen selber die Entscheidung vorbereiten sollen. Oder man holt sich Berater ins Haus, die für einen entscheiden sollen. Wir brauchen keine Führungskräfte. Wir können das an. Also ich bin ja sehr, sehr fußballaffin. Jetzt komme ich nochmal auf ein Fußballfeld. Oder mal andersherum. Es ist erstmal eine grundsätzliche Haltung in den Unternehmen. Im Fußballverein, jetzt frage ich dich mal zurück, du bist ja normalerweise der Frage stellt, wer ist in einem Fußballverein, das sind die wichtigsten Personen?
Du erwischt jetzt jemanden, der wirklich so mit Fußball gar kein Thema hat, aber ich sage mal einfach, bei Mainz 05, da gibt es einen spielerischen Leiter, es gibt einen Trainer. Ich glaube, es gibt so ein Team von 2-3 Leuten, die dafür entscheidend sind, dass...
Du, lieber Volker, ja, irgendwelche Entscheidungen. Du hast aber die wichtigsten Personen ausgelassen. Wer schießt denn?
Ja, die Spieler, ja klar.
Ja, die Spieler sind die Wichtigen. Ja. Dankeschön. Die Spieler sind die wichtigsten, weil die Spieler schießen die Tore, die Spieler laufen die Extrameile, die Außenlinie hoch und runter. Natürlich, übrigens Jürgen Klopp, den du ja wahrscheinlich gerade im Blick hattest, Jürgen Klopp ist eine Führung. Der Jürgen Klopp übrigens, der macht alles gar nicht mehr selbst, der gibt nur die Führung vor. Der hat ein ganzes Trainerteam, der hat Experten für Taktik, der hat Torwarttrainer, der hat einen Datenanalysten, Der Jürgen Klopp ist eigentlich nur dazu da, das Spielsystem zu organisieren. Das ist eine, der hat aber gar keine Weisungsrechte. Der Jürgen Klopp geht zum Sportdirektor hin und sagt, mit dem Spieler bin ich nicht mehr einverstanden, weil der mir frech gekommen ist und kann über diesen mittelbaren Weg gegebenenfalls Einfluss nehmen. Aber der Jürgen Klopp hat kein Weisungsrecht. Der hat ein fachliches Weisungsrecht im Sinne, welches Spielsystem gespielt werden soll. Aber das ist aber nicht im Sinne eines Ranges per Weisungsrecht, sondern die sagen ja auch alle, wir sind ein Team. Das nachvollziehbar ist das.
Ja, ist absolut akzeptiert. Ja,
und so habe ich mein Unternehmen aufgebaut. Ich habe mein Unternehmen, und zwar, es gibt, was der Jürgen Klopp gemacht hat, ist ja der hat ja Spielstrategie vorgegeben. So, und ich habe in meinem Unternehmen, das habe ich ja mal das Governance-Team genannt, und dieses Governance-Team hat strategische Entscheidungen gefällt. Jedes Team im Unternehmen hat einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in das sogenannte Governance-Team, ins strategische Team entsandt. Und das strategische Team hat keinen höheren Rang, sondern hat nur die Aufgabe, strategische Entscheidungen zu treffen. So, und die anderen Teams sind alle ohne Vorgesetzten.
Jetzt hören uns hier vielleicht, wir haben jetzt von großen, gut, Fußball, na, ist auch eine größere Organisation, wenn man alles zusammenrechnet nachher und zusammenzieht. Was können denn kleine Unternehmen davon lernen?
Naja, also kleine, wenn wir gerade auf Start-up-Unternehmen haben in der Regel kaum Strukturen. Da fehlen die ja noch. Ich habe ja diesen Lebenszyklus durchgemacht. Sorry, vielleicht wird es deutlicher, wenn ich das erzähle. Solange wir noch 10, 12 Mitarbeiter waren, wussten wir voneinander gut Bescheid. Also ich wusste, was der Karl für Probleme hatte oder die Luisa für Probleme hatte und so weiter. Wir waren also sehr eng zusammen. Da gab es einen Chef, das war ich. Alles andere war, da gab es auch keine Vorgesetzten, das war ein Team. So, und dann sind wir größer geworden, etwa um die 15 bis 20. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass der Draht zu den einzelnen Personen verloren ging. Das heißt, und dann habe ich genau das gemacht, was viele auch machen. Und dann habe ich angefangen, ja, okay, ich brauche jetzt die wohl eine Führungsebene. Ich brauche also zwischen den Mitarbeitern, wo ich den Kontakt verloren habe, und mir eine Ebene, die quasi die Aufgaben übernimmt, die ich bisher wahrgenommen hatte. Und das habe ich gemacht und bin gescheitert. Absolut gescheitert. Ich hatte die aus den Mitarbeitern herausgenommen, zu Führungskräften erhoben, und dann gab es natürlich Unruhe. Weil der eine dachte, wieso bin ich das nicht geworden? Der andere dachte, er kann das gar nicht. Die Führungskräfte selbst fingen an und sagten, ja, ich bin ja mächtiger als ihr. Und dann habe ich das Buch von Frédéric Laloux kennengelernt, Reinventing Organization, der von der Selbstorganisation gesprochen hat. Und dann bin ich ins Unternehmen hineingegangen. Ich habe Weihnachten 2016 habe ich das Buch gelesen. Am 01.01.2017 konnte ich nicht ins Unternehmen, weil der Neujahr war belegt oder war Feiertag. Und dann bin ich am 2.01. ins Büro gestürmt. Ich weiß es noch. Und wie heute, und habe alle zusammengerufen und habe gefragt, was wollt ihr, Selbstorganisation oder wollt ihr eine hierarchische Führungsorganisation? Und was haben alle gesagt? Selbstorganisation. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, was das bedeutet, aber wir wussten, dass es funktioniert. Und ich darf dir sagen, es hat uns zu dem Erfolg gebracht, den ich nachher hatte auch. Und auch immer noch, es wird immer noch nach diesen Grundsätzen geführt. Und die sind sehr erfolgreich mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten.
Das war ein spannender Einblick, den du uns da gewährt hast. Ich danke dir für die Zeit und für die vielen Beispiele, für die vielen Bilder. Danke.
Gerne, Volker. Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.